Ihr hört Unboxing Trans, ein Podcast, in dem wir in jeder Folge ein Thema auspacken, das für Transmenschen wichtig ist und über das Allies und Verbündete vielleicht noch wenig wissen.
Trans-Themen kommen derzeit fast nur als Antitrans-Themen vor. Mit Unboxing Trans wollen wir das ändern. Wie? Indem wir von innen heraus erzählen. Wir, das sind übrigens
Kathleen
und ich bin die Julia.
Zwei Freundinnen, die eine cis
und die andere trans.
Und was besprechen wir so?
In 10 Folgen bringt jede von uns etwas mit, was die andere Person vorher nicht weiß. Ich habe immer ein Thema dabei, das für Transmenschen wichtig ist. Dieses Thema packen wir dann bis ins Detail aus. Und du?
Ich bringe ein Objekt mit, das ich mit Trans-Themen verbinde, und Kulturtipps. Außerdem bekommen wir einen spannenden Anruf aus der Vergangenheit und lernen eine historische Persönlichkeit kennen.
Dann beantworten wir auch Fragen aus der Community und vergeben Preise. Wir haben das Angstkatzenhäschen als Antipreis und einen goldenen Blumenstrauß für besonderes Engagement.
Liebe Julia, Main Dan, das ist unsere 3. Folge schon. Ich find's verrückt. Diese Box mit den Themen, die lichtet sich ja schon so ein bisschen. Was hast du für heute mitgebracht?
Hallihallo. Ja, ich freue mich auch, dass wir jetzt in der 3. Folge sind und ich kriege auch immer wieder tolles Feedback und auch E-Mails und Nachrichten und so weiter. Und kennst du Queer Mentor? Die haben unseren Podcast in ihren Newsletter aufgenommen. Finde ich voll stark. Da wollte ich erstmal ganz, ganz herzliches Dankeschön dafür sagen.
Wow.
Ja, was habe ich heute mitgebracht? Ich habe das Wort Glottisschlag mitgebracht.
Oh.
Weißt du, was das ist?
Also, das Wort, da klingelt was. Warte, gib mir mal einen Augenblick. Ich muss mal gerade durch mein Gehirn forsten. Mhm. Ich habe das Wort schon mal gehört, obwohl es verrät mir nicht, was es bedeuten könnte. Also ich kann da nichts irgendwie rausleiten.
Soll ich dir helfen?
Gib mir einen Hinweis. Und wenn ich dann nach dem Hinweis nicht weiterkomme, verrat's bitte einfach.
Also ich weiß nicht, wie oft du den Glottisschlag gerade oder seit wir angefangen haben, jetzt mit dem Podcast schon benutzt hast.
Ah, jetzt weiß ich's.
Ja?
Es ist mein Gender-Sternchen ausgesprochen.
Genau, also kurz zusammengefasst ist das genauso richtig, ja.
Ich mochte mal von diesem, tatsächlich ist er ein CDU-Politiker, glaube ich. Wie heißt denn so? Polenz oder so, kann das sein?
Ruprecht Polenz.
Der hat den Glottisschlag mal all denen erklärt, die meinen, dass sie das nicht können oder sich dagegen wehren, anhand des Wortes Spiegelei. Das fand ich ganz gut.
Sehr gut. Kennst du weitere Beispiele?
Jetzt so aus dem Ärmel geschüttelt. So, jetzt spann mich nicht auf die Folter, leg los.
Okay. Also der Glottisschlag, der wird ja heute in der gendersensiblen Sprache immer wieder eingesetzt und häufig mit dem sogenannten Asterisk, das ist dieses Sternchen, so wird er dargestellt. Und das ist ein Knacklaut, der dann vorkommt, wenn die Stimmbänder sich schließen. Ja, also die Stimmbänder, die sehen ja aus wie so, ich sag mal so V-förmig so ein bisschen. Und jedes Mal, wenn die Stimmbänder sich komplett verschließen, dann entsteht so ein Knacklaut und das ist dieser sogenannte Glottisschlag. Und das kommt in ganz vielen Wörtern vor und es hat auf jeden Fall, also dieser Laut hat eine oder ist bedeutungsentscheidend. Also je nachdem, wo du das setzt, kann das Wort eine ganz andere Bedeutung bekommen, wenn du einen Glottisschlag verwendest oder nicht.
Okay, dann gib mir mal ein paar Beispiele, bitte.
Kennst du das Brauerei?
Das Brauerei?
Oder die Brauerei? Du hast eben das Wort Spiegelei benutzt. Dort brauchen wir den Glottisschlag, um darauf hinzuweisen, dass es sich um ein Ei handelt.
Und kein Spiegelei ist, ja.
Genau. Und dann gibt es noch, ich habe noch ein paar Wörter rausgesucht, das Zitroneneis.
Ah ja.
Oder das Elektroauto. Da machst du auch einen Glottisschlag normalerweise, ein Elektroauto. Oder das Seeufer. Wir sagen ja nicht Seeufer. Ganz prekär wird es dann bei Begriffen wie der Analphabet.
Ah ja.
Da brauchst du zum Beispiel den Glottisschlag, um das zu trennen, das Analphabet oder Urinstinkt. Wir sagen auch nicht Urinstinkt. Das sind so Wörter, wo du wirklich diesen Glottisschlag brauchst und wo wir ihn auch anwenden und in der Lage sind, ihn zu nutzen. Also viele weigern sich ja, diese gendersensible Sprache zu nutzen und diesen Glottisschlag zu nutzen, weil sie sagen, das verhunzt irgendwie die Sprache und so. Aber tatsächlich kann jeder Mensch diese Wörter aussprechen. Also der Mensch muss sich nur dran gewöhnen, sich selbst vielleicht ein bisschen trainieren, um diesen Glottisschlag tatsächlich auch aktiv auch in anderen Kontexten zu nutzen, nicht nur in den Kontexten, wo der Mensch das schon kann oder schon automatisch macht, sondern einfach, das ist einfach eine Trainingssache.
Ja, ging mir auch so. Ich habe auch eine Zeit lang, fühlte es sich für mich auch ungewohnt und irgendwie auch immer so ein bisschen, ja, irgendwie so ein bisschen unentspannt an. Und mittlerweile merke ich sofort, wenn es nicht gemacht wird, weil mir da was fehlt. Ne? Es ist einfach eine andere Hör- oder Sprechsensibilität dadurch entstanden. Und tatsächlich braucht es ein bisschen Training, auch vielleicht ein bisschen Überwindung, kommt ein bisschen auch auf die Kreise an, in denen man ist. Ne?
Ja, genau.
Also mit dem Thema Gendern kann man ja irgendwie auch gleich in irgend so ein Wespennest rein. Sollten wir vielleicht auch weiterhin, aber ja, genau. Das wollte ich nur mal sagen aus meiner Erfahrung. Ich kann jetzt gar nicht sagen, wann ich damit angefangen habe, aber ich weiß noch, dass in meinem Umfeld gerade noch so jüngere Leute noch mal deutlich früher angefangen haben. Und da habe ich mich noch nicht getraut und habe immer noch irgendwie so drumherum versucht zu sprechen, bis ich dann irgendwann den Glottisschlag in meine Kehle adoptiert habe.
Also ich benutze das eigentlich in meinem Alltag fast immer. Natürlich gibt es auch Situationen, in denen ich vielleicht nicht dran denke, aber also es hat sich in vielen Kontexten auch schon völlig automatisiert und versuche das auch aktiv, also gerade auch, ich habe ja auch sehr viel mit nicht-binären Menschen beispielsweise zu tun, für die das sehr wichtig ist, dass sie auch mit sich angesprochen fühlen. Und da versucht man dann ja nochmal eine Stufe oder eine Schippe draufzulegen und noch mehr dran zu denken und drauf zu achten. Also es hat ja ein bisschen was mit Sensibilisierung, mit Empathie zu tun und also im Kern geht es ja darum, dass alle Menschen in der Sprache irgendwie angesprochen werden. Mhm. Und also diese korrekte Anrede ist halt, also gerade für Transpersonen sehr wichtig, weil, also wenn du zum Beispiel, du hast dieses alte Transsexuellengesetz durchlaufen mit so vielen demütigenden Fragen und so weiter. Und dann ist es halt einfach wichtig, dass du nicht mehr der Friseur, sondern die Friseurin bist. Die korrekte Anrede, und da zählen dann auch die Pronomen beispielsweise mit dazu. Das ist halt es ist eine kleine Minderheit, aber es ist für Menschen sehr wichtig, auch mit den richtigen Namen, Pronomen und in der Anrede korrekt angesprochen zu werden. Was glaubst du denn, wie viele Wörter die deutsche Sprache hat und wie oft der Glottisschlag da vorkommt? Ich habe mal ein bisschen recherchiert.
Wer wird Millionär? Ich muss einen Joker ziehen. Ich brauche irgendeine Sprachwissenschaftlerin, die ich jetzt anrufen muss. Sprachwissenschaftlerin, die ich jetzt anrufen muss.
Schätz einfach mal, wie viele Wörter hat die deutsche Sprache?
75.000.
Nee, ein bisschen mehr. Also wir reden von, also das, was ich so recherchiert habe, es gibt auch sehr ungenaue Zahlen dazu, reden wir von ungefähr 300 bis 500.000 Wörtern.
Oh wow.
Und alleine im Duden sind es ungefähr 148.000, also rund 150.000 Wörter im Duden. Und das ganze Duden-Korpus nennt sich das, da sind dann 18 Millionen Einträge.
Da habe ich ein bisschen daneben gelegen.
Im normalen Duden-Wörterbuch ist von Begriffen die Rede, die so im Alltag so gesellschaftliche Relevanz haben. Da sind jetzt keine Fachbegriffe drin oder ganz seltene Wörter, die wir ganz selten verwenden, oder Wortvarianten, die zusammengesetzt werden aus anderen Wörtern und so weiter. Also wenn wir die alle noch dazu nehmen würden, dann wären wir bei 18 Millionen Einträgen. Und im Durchschnitt haben wir ungefähr 10-20% aller unserer Wörter, die diesen Glottisschlag benutzen. Also da gibt es, das ist nie richtig erforscht worden, das sind Schätzungen, die in der Sprachwissenschaft, was ich so ein bisschen recherchiert habe, ich habe da nichts Exaktes gefunden, um da eine exakte Zählung zu machen, da braucht es nochmal eine richtige Forschung und so weiter. Aber auch so diese ganzen Lautschriftanalysen und so, aber das ist so ungefähr 10-20% aller unserer Wörter, die wir im Alltag nutzen, benutzen diesen Glottisschlag.
Oh Gott, ich werde heute den restlichen Tag damit verbringen, jeden Satz, den ich spreche oder höre, auf den Glottisschlag hin zu analysieren.
Ich habe mal dieses Gedankenexperiment gemacht. Was ist denn, wenn wir versuchen, mal im Alltag auf den Glottisschlag zu verzichten?
Ja, Dann sind wir plötzlich alle Analphabeten und Spiegeleiesser.
Wir können das auch mal in einem Podcast hier versuchen. Meinen Sie, wir kriegen das hin?
Ich glaube, unsere HörerInnen hauen uns den nicht praktizierten Glottisschlag um die Ohren, wenn wir das jetzt hier durchziehen. Wir können das zwei Satzlängen machen, aber nicht länger.
Ja, ich glaube, das halten wir nicht lange durch. Und ich glaube, dass wir das einfach auch völlig unbewusst machen und unbewusst nutzen. Und deshalb sage ich auch immer, diejenigen, die sich so dagegen weigern, diese gendersensible Sprache zu nutzen, es geht immer um ein Nicht-Wollen und nicht um ein Nicht-Können. Mhm. Also die Menschen, die wollen das ja einfach nicht nutzen, können, tun sie es auf jeden Fall, weil sie es jeden Tag in der Sprache irgendwie machen. Und ein anderes Argument, was gerne genutzt wird, um gendersensible Sprache nicht zu nutzen, ist halt, es verhunzt irgendwie die deutsche Sprache. Das ist ja so eins der Hauptargumente, dass diese Sonderzeichen unsere deutsche Sprache irgendwie kaputt machen würden und so. Und da habe ich mal so ein bisschen recherchiert, wie das so in der Vergangenheit gewesen ist. Weißt du denn, wann zum ersten Mal geschlechtergerechte Sprache verwendet wurde?
Ich denke, wenn man jetzt vielleicht so auf den akademisch-wissenschaftlichen Bereich guckt, würde ich denken, vielleicht so die Nachwehen der letzten großen Frauenbewegung, vielleicht 90er?
Ja, also die Frauenbewegung hat auf jeden Fall was damit zu tun. Die Frauenbewegung wird in verschiedene Wellen eingeteilt. Es gab eine große, die erste große Frauenbewegung so um 1900.
Die Suffragettenzeit, ne?
Wo dann auch das Frauenwahlrecht eingeführt wurde und so weiter.
Genau. Mhm.
Das war so die erste Welle der Frauenbewegung. Dann kam die zweite Welle, das war, glaube ich, so Ende der 60er, Anfang 70er Jahre, gab es dann nochmal eine ganz große Frauenbewegung, wo dann auch so die ganzen Frauenzentren und Frauenhäuser und so weiter immer mehr so aus dem Boden geschossen sind und sich mehr für feministische Themen eingesetzt haben. Und in diesem Zuge ist dann auch bei der UN so Mitte der 70er Jahre immer wieder so ein Konzept aufgeworfen worden für feministische Linguistik, dass man eine geschlechtergerechte Sprache anwenden sollte. Und 1979 gab es dann eine UN-Konvention zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung bei Frauen. Und daraus ist dann 1987 ein Leitfaden entstanden, der einen nicht-sexistischen Sprachgebrauch entwickeln sollte. Und das war ganz am Anfang und da hat man immer nur von Männern und Frauen gesprochen. Da gab es ja häufig noch gar nicht die Intention, dass es auch Menschen gibt, die weder männlich noch weiblich sind. Und so ist dann auch in den 80er Jahren, es gab schon lange unterschiedliche Schreibweisen. Mit dem Binnen-I gab es, dann gab es mit dem Schrägstrich, Bindestrich und so weiter. Es gab ganz viele verschiedene Varianten. Und dann gab es aber auch erstmals die Debatte darüber, dass so gerade so in den 90ern, dass nicht-binäre Menschen damit gar nicht mitgemeint wurden. Und so wurde 2003 das erste Mal dieser Gender Gap eingeführt, um einen anderen Ort von Geschlechtlichkeit zu öffnen. Und so kennen wir dann auch diese Schreibweise mit Bürger, Bürgerinnen und Bürger, wurde dann zu BürgerInnen mit dem Unterstrich und so weiter. Und das Spannende daran ist, dass parallel dazu in der Trans-Community sich dieses Sternchen entwickelt hat.
Ah, okay. Mhm.
Also das Sternchen ist ursprünglich, kommt es aus der Informatik. Das ist der sogenannte Asterisk, das ist ein Sonderzeichen. Und in der Informatik war das so, es wurde immer zum Beispiel für Suchbegriffe genutzt. Wenn du jetzt, ich sag mal, du suchst nach allen Wörtern, die mit Baum beginnen, dann hast du dahinter immer so ein Sternchen gesetzt, dann kriegst du Baum, Pflege, Baumwurzeln, Baumkrone, alles Mögliche. Und so ist das als Platzhalter in der Informatik eingeführt worden. Und später hat dann die Trans-Community das für sich so genutzt, weil es ganz viele verschiedene Schreibweisen für Transpersonen gegeben hat. Also es gab die Transsexuellen, es gab diejenigen, die sich von dem Begriff Sexualität distanzieren wollten und lieber gesagt haben, nee, ich bin nicht transsexuell, ich bin transident. Oder das Wort Transgender. Es gab so viele Wörter, die als Wort stammen, die Silbe trans hatten. Und dort wurde dann einfach hinten dran das Sternchen gemacht und so wurde quasi dieses Sternchen innerhalb oder in diese Geschlechterdebatte mit eingebracht.
Ah, super spannend, das gut zu wissen. Aber dann bedeutet das, dass im Gegensatz zur Linguistik die vorher quasi die feministische Sprachsensibilisierung auch über diese Leitfäden der UN etc. quasi in die Gesellschaften hineingebracht oder zumindest vorgeschlagen haben, wurde ja lange Zeit trotzdem nicht sensibler gesprochen, bedeutet das, dass der Stern aus der Community heraus sozusagen dann in die Sprachwissenschaften hinein introduced wurde. Das ist ja auch total cool.
Genau, da war dann irgendwann, das war in Wien, das habe ich bei Wikipedia gesehen, war eine Sprachwissenschaftlerin, die das in Wien vorgestellt hat und gesagt hat, wir sollten eventuell, weil also in der Trans-Community hat sich dieses Sternchen schon länger etabliert und da gab es auch den Verein Transmann e.V., die zum ersten Mal das auch so, die haben sich Ende der 90er gegründet und haben zum ersten Mal auch, also der Gründer hat auch ein Buch darüber veröffentlicht und so hat sich das immer mehr etabliert und dadurch hat dann 2009 eine Sprachwissenschaftlerin in Wien darauf hingewiesen, dass man diesen Unterstrich mit dem Sternchen ersetzen sollte. Und in Deutschland war das dann 2010 die Antidiskriminierungsstelle des Bundes als erste, ich sag mal, offizielle Behörde oder Institution, die ein Gutachten rausgegeben hat und dort das Gender-Sternchen dann benutzt hat. Solche Sachen kommen immer aus der Gesellschaft heraus, dann beschäftigt sich die Wissenschaft damit und die Wissenschaft bringt das dann halt in den Alltag mit rein und versucht das halt oder ja wissenschaftlich zu legitimieren, so dass es dann halt auch Politik sich damit beschäftigt, um ja diskriminierungssensibel zu sein.
Ja, tut sie ja leider nicht, ne? Weil jetzt ist es ja eher so, dass wir seit, ich weiß es nicht, es hängt einem ja wirklich zu den Ohren heraus, diese ätzende Gender-Debatte seit Jahren führen und die quasi wichtige Zeit, die für wichtigere Politik oder wichtigere politische Entscheidungen wirklich dringendst nötig wäre, belegt, indem man seit Jahren sich immer wieder im Kreise dreht und irgendwie ablenkt. Also ich finde es ein hochgradig frustrierendes Thema, gerade auf der politischen Ebene.
Da kommen wir, ja, da sprichst du ein Thema an, also wird ja gerade politisch extrem ausgeschlachtet und also wird ja auch auf Bundesebene, es gibt mittlerweile mehrere Bundesländer, die dann zum Genderverbot aufgerufen haben.
Ja, ja.
Und mittlerweile wird ja auch auf Bundesebene schon damit, geht man damit hausieren und einige BundesministerInnen und so weiter, die das aktiv fordern, dass wir Genderverbote oder der Kultusminister hat das jetzt gefordert, dass wir gerade im kulturellen Bereich, wo ganz viele KünstlerInnen das ja aktiv auch nutzen und so, ne? Oder mir ist aus einem Bundesland bekannt, dass dort zum Beispiel Förderanträge gar nicht mehr umgesetzt werden, wenn die gendersensible Sprache benutzen mit Sonderzeichen, dass die gar nicht mehr angenommen werden sollen und so. Und dass das so ideologisch zum Kulturkampf ausgeschlachtet wird, das finde ich so das Verstörende an der ganzen Sache. Dass man,
geht mir genauso, ja.
Dass man das als Priorität setzt, anstatt sich inhaltlich sinnvoll mit politischen relevanten Themen irgendwie auseinanderzusetzen.
Ich finde die Debatte auch deswegen so frustrierend, weil ja ständig von irgendwelchen Sprachverboten von der angeblich wiederum ideologisch anderen Seite gesprochen wird. Aber mir hat noch nie irgendjemand befohlen oder mir angedroht, dass ich eine Förderung nicht bekommen könnte oder sonst was, wenn ich nicht gendern würde. Aber andersrum werden die Verbote ja tatsächlich gerade exekutiert. Und das finde ich auch, ich finde es hochgradig verstörend. Mir macht das auch große Sorge.
Und ich finde, da sieht man ganz deutlich, wie hier so eine Täter-Opfer-Umkehr stattfindet, dass diejenigen, die eigentlich darauf angewiesen sind, also gerade auch nicht-binäre Menschen, die das brauchen, dass sie wertgeschätzt werden, dass sie berücksichtigt werden, Sprache schafft Realität, dass man ihnen Sichtbarkeit gibt und dass ihnen das quasi dieses Recht auf Gleichstellung, die Legitimation dafür weggenommen wird und umgekehrt ein Verbot ausgesprochen wird. Also das, wo uns quasi eine Sprachpolizei vorgeworfen wird, wird jetzt umgekehrt genutzt, obwohl wir gar keine Sprachpolizei haben, wird jetzt von politischer Seite eine eingeführt. Und was ich noch sagen wollte, also ich habe beispielsweise mal mit einer Juristin gesprochen, die hat gesagt, jetzt muss man sich mal vorstellen, die Bundesregierung oder das Bundesverfassungsgericht hat 2017 entschieden, dass Menschen, die sprachlich nicht berücksichtigt wurden beim Geschlechtseintrag, es gab ja männlich, weiblich und es gab gar keinen Eintrag, gar keinen Geschlechtseintrag. Und das hatte dann das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass dieser gar keine Eintrag verfassungswidrig ist. Also man muss die Menschen auch sprachlich mit einem Geschlechtseintrag sichtbar machen. Also das Unsichtbarmachen von diesen wenigen Minderheiten war verfassungswidrig. Das bedeutet für mich auch, dass ich sie in Sprache, in der Anrede und überall wie sichtbar machen muss. Und jetzt muss man sich mal vorstellen, es gibt Genderverbote beispielsweise an Schulen. Und jetzt kommen diese Menschen, wir haben ja, also die Schule ist ein sogenannter, juristisch ein Zwangsraum. Also man geht ja nicht freiwillig in die Schule, wir haben eine Schulpflicht. Jetzt kommen nicht-binäre Menschen in die Schule, wo es Genderverbote gibt, wo ihre Identität quasi nicht stattfinden darf. Also sie werden in einen Ort gezwungen, in den sie nicht existieren dürfen. Und allein das musste man versuchen, juristisch zu verstehen. Das kann ja schon nicht verfassungs- oder auf unserem Grundgesetz irgendwie aufgebaut werden.
Aber ist es so, dass in Schulen Genderverbote existieren?
Also die Genderverbote, die es in den Bundesländern gibt, die richten sich meistens an öffentliche Behörden und das sind in überwiegendem Maße entweder die Verwaltung oder auch Schulen. Mhm. Und also ich sag mal, eine Verwaltung, eine Behörde ist jetzt kein Zwangsraum in dem Sinne, aber eine Schule, da geht man nicht freiwillig hin, wir haben eine Schulpflicht und da müssen auch nicht-binäre Menschen hingehen und wenn sie dort Genderverbote erleben, dann wird ihre Identität in einem Raum, in den sie reingezwungen werden, einfach unsichtbar gemacht.
Also sehr spannend, weil also ich lebe ja in Berlin und wir haben hier gerade eine Regierung, die abrückt von einer sensiblen Sprache in ihren Behörden und so weiter. Und trotzdem ist gerade vor ein paar Wochen eine Studie herausgekommen, die wurde auch vom Berliner Senat in Auftrag gegeben. Die heißt die Berliner Studie zu Gewalterfahrung von Transmenschen. Ich habe sie noch nicht gelesen. Ich weiß nur, dass es inhaltlich darum geht, Antworten zu finden auf Fragen wie sicher ist Berlin für trans-, inter- und nicht-binäre Menschen und auch das Ausmaß der Transfeindlichkeit in Berlin zu untersuchen. Und ich meine, dass es auch um diversitätssensible Sprache ging. Und das müsste dann ja letztlich auch wiederum auf genau solche Zwangsräume oder solche von oben entscheidenden Stellen wie Behörden sich beziehen. Ich versuche mal bis zur nächsten Folge diese Studie quergelesen zu haben und zu gucken, zu welchen Ergebnissen Berlin da kommt, gerade in Bezug auf die Sprache, weil über die sprechen wir ja gerade heute. Den Link können wir natürlich, also werde ich natürlich schon jetzt auch mit in den Steady Newsletter für diese Folge mitpacken. Vielleicht kommt uns ja auch jemand zuvor, liest das und gibt uns eine Rückmeldung. Mhm. Genau. Schauen wir einfach.
Und was ich dir auch auf jeden Fall noch sagen wollte, ist, dass das Wort, also heute wird ja über das Gendersternchen gestritten ohne Ende. Aber alleine der Begriff Gendersternchen wurde 2018 zum Anglizismus des Jahres gewählt. Und dass es heute so heftig diskutiert wird, das finde ich dann gerade, wo das so eine Neuerung und zum Wort des Jahres erklärt wurde, finde ich das so ein bisschen verstörend irgendwie und schade auch. Also dass da ein positives, gut gemeintes Vorhaben nach und nach so
umgedreht wurde, ne?
Ja, umgedreht wird und problematisiert wird. Also ist ja heute richtig ein Reizwort geworden. Egal, wo du Gender draufschreibst, ist ja Genderforschung und so weiter. Es ist ja überall, ist das ein Reizwort geworden und die Leute, viele Leute verdrehen ja schon die Augen, wenn du dieses Wort nur in den Mund nimmst. Und das finde ich so schade, weil es eigentlich ein gutes, gut gemeintes Vorhaben ist. Und das sehe ich auch als Aufgabe unserer Demokratie, dass man sich um alle Menschen kümmert, auch um Minderheiten kümmert und denen Möglichkeiten schafft, gesellschaftliche Teilhabe irgendwie zu ermöglichen oder so.
Ich packe da jetzt einfach nur 5 Ausrufezeichen hinter, weil ich da 100 pro mit dir übereinstimme. Ja. Und kann dir nur sagen, Julia, cool, dass du den Glottisschlag heute mitgebracht hast und dass wir darüber gesprochen haben. Ja, viel gelernt.
Eigentlich hatte ich noch was. Es ist einfach so ein Fun-Fact, den ich noch mit bei der Recherche gefunden habe. Scrabble hat das Gendersternchen mit in ihr Spiel mit aufgenommen. Und einfach um verschiedene Möglichkeiten zu schaffen. Das fand ich total cool und das wollte ich auch einfach nur nochmal ergänzend mitgeben.
Mega. I love Scrabble. Das Telefon klingelt, ich höre da was. Ist es vielleicht der Anruf aus der Vergangenheit? Wir haben heute wieder Clara von der Lili Elbe Bibliothek an der Strippe. Und die wird uns heute was über die Namensgeberin dieser Bibliothek erzählen, nämlich über Lilli Elbe.
Sehr cool, da bin ich mal gespannt. Okay, aber bevor wir uns den Beitrag von Clara anhören, möchte ich eine kurze Triggerwarnung aussprechen, weil es auch um das Thema Suizid geht.
Hallo, ich bin die Clara von der Lilli Elbe Bibliothek und ich habe euch die Geschichte von eben jener Lilli Elbe mitgebracht. Sie wird 1892 in Vejle in Dänemark geboren und lebte bis 1931. Sie ist wahrscheinlich die bekannteste Vertreterin der frühen Transgeschichte durch ihr Buch und die damaligen Presseberichte und weil ihre Geschichte in der Neuzeit wieder aufgegriffen wurde mit dem Film The Danish Girl vor ca. 10 Jahren. Lilli Elbe wird 1882 im dänischen Vejle geboren. Sie interessiert sich schon als Kind für Sachen, die man ihrem Mädchen zuschrieb, wie Handarbeiten und Puppen. Der Vater will zunächst, dass sie einen praktischen Beruf ergreift, aber sie geht nach Kopenhagen auf die Kunstakademie. Dort lernt sie auch ihre spätere Partnerin Gerda Gottlieb kennen. Die beiden waren vermutlich sowas wie Seelenverwandte und heiraten bald. Beide machen sich allmählich einen Namen als KünstlerInnen. Lilli malt Landschaften in einem neoimpressionistischen Stil, Gerda Porträts im Stil des Art Deco. Gerda wird die erfolgreichere und Lilli unterstützt sie. Schon in den ersten Jahren taucht nun tatsächlich Lilli zum ersten Mal auf, als Gerdas Modell nicht erscheint und stattdessen Lillis Modell sitzt. Diese Episode wird gern erzählt als Geburt von Lilli. Stattdessen dürfte das aber eher die erste Gelegenheit gewesen sein, in ihrer Ehe als Frau sichtbar zu werden. Lilli geht jetzt oft aus und wird auch Gerdas wichtigstes Modell. In Kopenhagen wird es mit der Zeit zu eng für die beiden und 1912 ziehen sie nach Paris. Beide stellen in den folgenden Jahren regelmäßig Bilder aus. Irgendwann wird das Transsein für Lilli aber offenbar unerträglich. Sie sucht Hilfe bei verschiedenen Ärzten, die ihr aber nicht helfen können. Jetzt setzt sie sich ein Datum, wo sie sich das Leben nehmen will, wenn ihr niemand helfen kann. Aber sie bekommt Kontakt zu Kurt Warnecross, ein Frauenarzt in Dresden. Zuerst reist Lilli jetzt nach Berlin zum Institut für Magnus Hirschfeld und dort wird im März 1930 die erste geschlechtsangleichende Operation durchgeführt. Als sie sich davon erholt hat, reist sie nach Dresden zu Kurt Warnecross und dort werden im April und Mai 1930 zwei weitere Operationen durchgeführt. Lilli lebt nun in der weiblichen Rolle und zusammen mit Gerda treiben sie die rechtliche Anpassung voran, also vor allem die Namensänderung. Einige Zeit später reisen die beiden nach Kopenhagen und Lilli wohnt bei ihrer Familie und beginnt mit ihrem Tagebuch. In der Zeit lernt Lilli wohl auch Niels Heuer kennen, ein Schriftsteller. Er ermutigt sie zum Schreiben und wird später ihr Buch herausgeben. Also es ist eigentlich ein bisschen komplizierter, aber das muss jetzt für jetzt reichen. Und sowohl Lilli als auch Gerda, deren Ehen annulliert wurden, haben neue PartnerInnen kennengelernt. Einige Monate später reist Lilli wieder nach Dresden für eine weitere Operation. Gerda ist eigentlich dagegen. Angeblich geht es um die Transplantation von Eierstöcken, damit Lilli Mutter werden kann. Aber das ist vermutlich falsch. Es geht wohl eher um die Anlage einer Neovagina. Und im Juni 1931 findet diese Operation statt. Lilli ist glücklich, aber sie erholt sich nicht mehr von dieser Operation und wird immer schwächer. Woran das liegt, wissen wir nicht. Die Unterlagen sind alle verloren gegangen. Im September 1931 stirbt Lilli in Dresden. Einer ihrer letzten Tagebucheinträge ist sehr berührend. Dass aber ich, Lilli, lebensfähig, lebensberechtigt bin, habe ich durch mein Leben seit 14 Monaten bewiesen. Diese 14 Monate seien nicht viel, mir erscheinen sie als ein ganzes und glückvolles Menschenleben. Einige Monate später erscheint ihre Lebensgeschichte als Buch und macht Lilli Elbe weltbekannt. Das Buch erscheint in Dänemark, Deutschland, Großbritannien und den USA. Später gerät ihre Geschichte allmählich in Vergessenheit. Aber im Jahr 2000 wird es mit dem Roman The Danish Girl wieder bekannt. Und spätestens 2015 mit dem gleichnamigen Film wird ihre Geschichte richtig bekannt. Obwohl dieser Film ganz schön fiktionalisiert ist und der ist nicht gut. Für die Community war Lilli Elbe bestimmt ein Vorbild. Ihre Geschichte ging um die Welt und sie war bestimmt für viele Transpersonen Inspiration und Motivation, ihren eigenen Weg zu gehen. Sie ist unbestritten eine der wichtigsten Transpionierinnen. Und für mich persönlich ist Lillis Buch quasi der Kern meiner Sammlung. Es ist die früheste Transautobiografie, die wir kennen. Und darum habe ich auch die Bibliothek nach ihr benannt. Und ich mag Lillis Bilder sehr. Ein paar hängen inzwischen sogar in der Bibliothek.
Ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Also als die, als Clara den Moment des letzten Tagebucheintrags vorgelesen hat.
Boah, Gänsehaut, oder?
Ich bin,
holy.
Also ich war ja schon kurz gedacht, also ich musste schon schlucken. Das war so ein Gänsehautmoment, ja.
Ich find's so krass, weil sie wusste, dass sie sterben wird.
Ja.
So jung und halt auch so jung, ja, in dieser Erfahrung als Frau. Wie tragisch einfach.
Ja. Sie hat wahnsinnig viel geleistet, auch diesen Mut gehabt und hat ja auch völlig verzweifelt irgendwie nach ÄrztInnen gesucht und die da Operationen vornehmen können und so weiter. Und dass die hat sich eine Frist gesetzt, ein festes Datum gesetzt, wenn es bis da und da nicht klappt, dann begehe ich Suizid. Also finde ich, also dass man das so eine Entschlossenheit hat, das finde ich schon irgendwie krass.
Hast du ihre Autobiografie gelesen, The Danish Girl?
Ich habe das nicht gelesen, ich habe mir aber damals mit ganz großem Interesse den Film angesehen. Und also diese Situation, wo sie sich quasi als Model bei der eigenen Ehepartnerin anmeldet und dann als Model vor ihr steht und sich dann offenbart und sagt, hier, hör mal, ich bin oder wir sind miteinander verheiratet. Also das ist so eine Situation, ich glaube, viele Transpersonen, die in Beziehungen leben, suchen nach so einem Moment, in dem sie sich da endlich mal offenbaren können. Und also ich glaube, das ist eine Situation, ein Moment gewesen, mit dem sich ganz viele Transmenschen identifizieren können.
Ja. Also wieder vielen Dank an Clara für diese inspirierende, tragische, gänsehautmachende Geschichte von Lili Elbe. Ich bin total gespannt, ich als kleiner Kunstjunkie ihre künstlerischen Arbeiten auch anzugucken. Den Film habe ich nicht gesehen. Ich erinnere mich an das Plakat. Ich war auch interessiert, aber hat sich dann irgendwie nicht ergeben. Ja, aber Clara hat jetzt nicht gerade die größte Werbung für den Film gemacht. Vielleicht gucke ich ihn mir trotzdem mal an.
Was ich auch cool fand, ist, dass Clara wohl noch ein paar von den Originalwerken von Lili Elbe in ihrer Bibliothek hat. Das finde ich total spannend, die mal zu sehen. Also in der Community-Frage hat diesmal eine Frage per E-Mail bekommen. Und zwar von einer Person mit dem Namen Jessica. Die kenne ich auch schon eine Weile oder ich habe schon mal mit ihr gesprochen. Und die mir geschrieben hat, dass sie das halt schon länger so verfolgt, was ich mache. Und es aber schade findet, dass wenig davon in den sozialen Medien zu sehen ist. Und da kam die Frage, ob es dafür einen bestimmten Grund gibt. Und sie hat gesagt, ich habe den Eindruck, dass gerade Transpersonen in den sozialen Medien sehr heftig attackiert werden. Und ich kann mir vorstellen, dass es sehr viel Durchhaltevermögen braucht, um das alles durchzustehen, beziehungsweise dass man sich diesem ganzen Hass gar nicht erst aussetzen möchte. Kannst du vielleicht dazu mal etwas sagen? Und dann noch vielen Dank für euren Podcast. Ich finde ihn sehr erfrischend. Gerade für Leute, die mit dem Thema nicht so viel Berührungspunkte haben, ist das genau richtig. Wie erlebst du das denn? Also die Frage jetzt an dich. Wie ist dein Bezug zu sozialen Medien und wie erlebst du gerade diese Debatte, die in den sozialen Medien gerade so zu Trans-Themen und so stattfindet?
Mein Algorithmus ist total menschenfreundlich trainiert.
Meiner auch, zum Glück.
Und hundefreundlich auch. Also dementsprechend kriege ich tatsächlich eher die progressiven Debatten um diese Themen mit und nicht die hasserfüllten. Deswegen, also bin ich wahrscheinlich die falsche Person, der du diese Frage stellst. In dem Umfeld, dem ich sozusagen auf den sozialen Kanälen folge, geht es natürlich sehr, sehr viel um den Hass, um die steigende Gewalt. Ich meine, das ist ja ein Fakt. Es gibt ja Statistiken, die auch sagen, dass die Gewalt gegenüber queeren Menschen zunimmt. Oder antifeministische Gewalt nimmt derbe zu und in der Online-Welt extrem natürlich. Deswegen bin ich schon vertraut mit Themen, wie man sich davor schützen kann, wie man solidarisch sein kann. Und natürlich weiß ich auch, dass Menschen sich dreimal überlegen, ob sie ihr Gesicht nach vorne zeigen wollen. Also in der sehr sicheren Annahme, dass sie auf jeden Fall mindestens Gegenwind, wenn nicht Gruseligeres bekommen. Also Gegenwind ist ja das eine, aber Vergewaltigungsdrohungen bis zu Morddrohungen oder sonst was, das ist halt schon was, das möchte man ja nicht freiwillig ertragen müssen. Von daher habe ich totales Verständnis dafür, wenn Menschen sich dafür entscheiden, nicht in die erste Reihe zu gehen. Und gleichzeitig ist es halt ein totales Problem. Also das ist genau das, was ja gewollt ist. Und deswegen ist es so wichtig, weiterhin in der ersten Reihe zu stehen, aber am besten als Verbund und nicht als Einzelperson, weil ich glaube, die Einzelperson, wie will die Einzelperson das alles individuell abdealen mit sich? Das nimmt ja so viel Raum ein und Stress und vielleicht auch mentale gefährdet einfach die mentale Gesundheit. Ja, sag du doch mal, weil die Frage ging ja letztlich an dich und du bist ja auch viel direkter betroffen, weil du bist halt eine Transfrau und du bist Aktivistin und sichtbar.
Also ich habe, als Twitter noch Twitter hieß, habe ich den Ort verlassen, weil die Transfeindlichkeit dort enorm zugenommen hat. Und ich glaube, das war gerade die Zeit, wo Elon Musk das übernommen hat. Und also das ist einfach nur noch ein Ort, in dem du ständig in die Situation kommst, dich rechtfertigen zu müssen. Und das ist halt, ich bin ein sehr positiv bejahender, lebensbejahender Mensch und brauche so ein toxisches Umfeld einfach nicht und habe mich dann irgendwann dafür entschieden, das zu verlassen. Und es gibt auch weitere queere Transverbände, die beispielsweise Twitter verlassen haben und so weiter. Und das ist gerade, wenn sich eine Transperson zum Beispiel im Sport unterwegs ist und also die kriegen so viel Hass ab und diejenigen, die sich aktivistisch auch betätigen, die kriegen so viel Hassmails, da gab es auch eine Zeit lang das sogenannte Doxing, dass man spezifisch ihre Wohnadressen, Meldeadressen irgendwie rausgesucht hat, um sie einzuschüchtern, zu attackieren und so weiter. Eine Freundin von mir, die hat einen Zettel an die Haustür geklebt bekommen mit der Aufschrift, früher hätte man sowas für dich vergast und solche Sachen.
Oh Gott, Himmel.
Also das sind Sachen, wo eine kleine Minderheit immer mehr unter Druck gerät und deshalb kann ich das total verstehen, wenn man sich diesem Hass einfach nicht aussetzen möchte. Für mich persönlich ist das noch so, also erstmal, du hast eben von der ersten Reihe und so gesprochen, also ich sehe mich eher so in der zweiten Reihe, ich bin nicht gerne in der ersten Reihe, ich bin auch eigentlich gar nicht so gerne in der Öffentlichkeit und bin lieber in der zweiten Reihe und arbeite an den, ich sag mal, Stellschrauben, wo man wirklich gesellschaftlich was bewegen kann, also große Fortschritte machen kann. Ich bin kein Mensch für große Sichtbarkeit. Ich habe ja auch keine große Reichweite oder Followerzahlen und so. Ich arbeite halt sehr aktiv an, ich sag mal, Projekten, die auch einen großen Impact vielleicht haben und bin da gerne in der zweiten Reihe. Und wenn ich aber sehe, was diejenigen, die Trans-InfluencerInnen, was die an negativen Kommentaren aushalten müssen und ständig so Finger weg von unseren Kindern und solche Sachen. Also dass du das jeden Tag einfach ertragen musst, das will ich einfach nicht. Und das ist auch mit so einem Grund, warum ich, glaube ich, gar nicht so aktiv in den sozialen Medien bin. Das ist ein Ort, den ich nicht brauche. Das ist für mich auch irgendwie so eine Parallelwelt. Und ein Freund von mir, der hat sich gerade aus Instagram komplett verabschiedet, hat allen Leuten, denen er gefolgt ist, entfolgt und diejenigen, die mit ihm befreundet sind, können ihm folgen oder ihn halt privat irgendwie anrufen oder so. Und das fand ich einen sehr guten Schritt, weil ich glaube, dass die sozialen Medien eigentlich ursprünglich auch positiv gedacht sind. Und das ist, glaube ich, ein Problem in unserer Gesellschaft im Allgemeinen, dass wir, ich sag mal, Werkzeuge oder Mittel, die wir als Gesellschaft zur Verfügung gestellt bekommen, dass die positiv gemeint sind, aber gesellschaftlich immer wieder missbraucht werden. Und das ist.
Und instrumentalisiert werden, ne? Wenn man jetzt so von der Tech-Seite nochmal drauf schaut. Ich meine, das mit so einer Personalie wie Musk und dem früheren Twitter, dass plötzlich die Pforten der Scheiße, um es jetzt mal wirklich so richtig derbe Hochdeutsch zu sagen, aufgemacht wurden und wirklich die Scheiße da durchgeflutet ist, ja, an Hass und Diskriminierung, das ist ja gewollt. Also, dass da quasi auch moderierende Zwischenstufen rausgebaut wurden aus dem gesamten System, ja, oder auch jetzt bei Meta, dass Menschen einfach nicht vor dieser Gewalt geschützt werden. Und die sollen auch nicht beschützt werden. Ist ein System, das dahinter steckt.
Ja, das glaube ich auch.
Und dieses System fließt ja auch in unsere Kultur und in unsere Gesellschaften hinein. Und wenn die immer antifeministischer und queerfeindlicher und menschenhassender und rassistischer werden, spürt man das natürlich auch in diesen sozialen Räumen. Vor allem, wenn es nicht, dem keinen Inhalt geboten wird, ne?
Also ich glaube, ich kann es verstehen, wenn man sich zurückzieht. Ich kann es verstehen, dass man sich dem nicht aussetzen möchte. Die Bundesbeauftragte für Antidiskriminierung, Ferda Attermann, war mal in einem Podium und hat darüber gesprochen. Eigentlich hat jede Transperson, die sich gerade in sozialen Medien bewegt, ein Bundesverdienstkreuz verdient. Und darauf hat dann gab es eine heftige Diskussion, sie möchte das Prozedere zur Vergabe des Verdienstkreuzes und so verändern und so weiter. Aber das trifft es irgendwie auf den Punkt. Also das, was man da gerade aushalten muss, und wenn man sich dem
hingibt, das verdient eine ganz hohe Anerkennung. Und da gibt es Leute, die sichtbar sind, die aktiv sind und sichtbar sind und für Menschenrechte streiten. Aber es ist auch total legitim zu sagen, ich möchte das nicht und ich möchte einfach meine Ruhe haben und mich mit diesen toxischen Dingen irgendwie nicht beschäftigen. Also jeder Mensch hat irgendwie das Recht, sowohl aktiv zu sein, als auch sich zurückzuziehen. Und ich glaube, das sollten wir, egal wem, auch so zugestehen.
Ganz kurz noch, dein erster Vorschlag, der dir in den Kopf kommt, welcher trans queer feministischen Persönlichkeit, die in der ersten Reihe steht, sollten wir sofort folgen?
Gazelle.
Okay, ja.
Kennst du Gazelle?
I love Gazelle.
In Köln auf dem CSD ist sie an mir vorbeigelaufen und also ich wusste, wer sie ist und sie wusste aber leider nicht, wer ich bin. Und ich finde das so stark, wie man auf so eine humorvolle Art auch so
toll,
seine auch. Themen präsentieren kann. Und ich finde es so stark, dass sie auch von Caroline Kebekus mit auf Tour genommen wurde, für also eine eigene Bühne bekommen hat und so. Und ich finde einfach Gazelle ganz toll. Also folgt alle Gazelle. Ich weiß nicht, wie ihr Insta-Name ist.
Ja, das liefern wir noch.
Genau, das könnt ihr dann alles im Steady-Newsletter und so.
Okay, you got mail, Julia.
So, ich bin gespannt. Ich mache jetzt mal meine E-Mails auf. Objekt Folge 3, jetzt kommt's.
Cool, dann öffne und beschreibe bitte, was du siehst.
Also ich sehe, ist das ein Cover von einer Zeitschrift?
Mhm.
Auf dem eine weibliche Person abgebildet ist mit einer, also in Pose einer Freiheitsstatue und dieses Zepter, was die Freiheitsstatue in der Hand hält, ist mit Blumen bestückt. Und es ist eine Person of Color mit blonden Haaren, das könnte eine Perücke sein, und mit sehr starkem Make-up.
Mhm.
Und The New Yorker steht als Titel.
Okay, also hast du die Geschichte offenbar nicht mitbekommen? Also ich habe heute mal was Aktuelles dabei.
Mhm.
Die ersten beiden Folgen waren ja doch
historisch.
Genau, mit starkem Vergangenheitsbezug, einmal in die USA und einmal zuletzt nach Malsdorf. Und heute geht es tatsächlich um das aktuelle Cover des New Yorker Magazins. Und du hast es gerade beschrieben. Wir sehen auf dem Titel das Werk Transforming Liberty, so heißt das. Und das ist gemalt von der amerikanischen Malerin Amy Sherrills. Und in Transforming Liberty porträtiert die Künstlerin eine schwarze Transfrau in der Rolle der Statue of Liberty, also in der Freiheitsstatue. Also du hast das alles sehr, sehr gut analysiert.
Mhm.
Für die Künstlerin ist das Porträt eine Konfrontation mit der Frage, wer als Symbol für Freiheit und auch Amerikanität gelten darf und wer nicht.
Mhm.
Und genau, das Porträt ist aufs Cover gekommen. Das New Yorker Magazin ist ja so top-notch. Also das ist so das Kulturmagazin in den USA, was auch weltweit rezipiert wird, ne?
Ja.
Und aufs Cover gekommen ist das Porträt, also da gibt es eine besondere Bewandtnis für. Aber vielleicht noch ganz kurz, bevor ich die Geschichte erzähle, die Einordnung, dass Sherrill als eine der bedeutendsten zeitgenössischen Malerinnen der USA gilt. Also die hat zum Beispiel das Porträt von Michelle Obama gemalt. Und die Werkschau ihres bisherigen Schaffens, bei dem Transforming Liberty eine zentrale Rolle spielt, ist gerade auf Tour durch eigentlich die wichtigsten Museen der USA. Also im Whitney, im MoMA. Und als nächstes sollte diese Ausstellung in der renommierten Smithsonian National Portrait Gallery in Washington D.C. gezeigt werden. Aber dazu kommt es nicht.
Weil?
Es kommt deswegen nicht dazu, weil das Museum versucht hatte, die Arbeit von Sherrill zu zensieren. Wohl in vorauseilendem Gehorsam gegenüber der transfeindlichen Trump-Regierung. Aber das war nicht das Einzige. Das Museum schlug der Künstlerin ernsthaft vor, das Porträt durch ein Video zu ersetzen, in dem Cis-Menschen über die, ich mache jetzt Airquotes, also
Gänsefüßchen,
in dem Cis-Menschen über die Berechtigung von Transpersonen in der Gesellschaft diskutieren sollten.
Wie bitte?
Und Amy Sherald hat daraufhin ihre Ausstellung zurückgezogen. Also die Ausstellung, diese wirklich extrem renommierte Ausstellung dieser hochgradig renommierten Künstlerin wird in der National Portrait Gallery jetzt nicht mehr gezeigt werden, weil sie gesagt hat, meine Arbeiten stehen nicht weiter zur Verfügung.
Krass.
Jedenfalls mit diesem Akt der Zensur von Transkunst in staatlich geförderten Institutionen ist jetzt in den USA der nächste, man kann es irgendwie sagen, brutale Symbolschritt gemacht worden mit dem Ziel, Transmenschen auszuschließen, was total hart ist, aber auch nicht überraschend, weil wir sehen ja eigentlich, dass seit dem ersten Tag der zweiten Amtszeit von Trump, das ist ja eins der Kernthemen im Kulturkampf der aktuellen Regierung. Aber ich finde, was es halt auch zeigt, es gibt auch ein Gegenzeichen, nämlich das der Solidarisierung, und zwar durch einmal die Künstlerin, aber auch durch das New Yorker Magazin, das diese Geschichte aufs Cover gehoben hat. Also nicht nur mit dem Bild, sondern auch mit einem Editorial-Beitrag dazu. Und das auch zeigt, dass das Magazin eben nicht vor der Regierung kuscht, so wie es das Museum gemacht hat. Also in der Beschissenheit der Dinge, die gerade passieren, sind das trotzdem gute Zeichen
des Widerstands,
die entgegengesetzt werden, ne? Finde ich, genau. Und deswegen fand ich, ist es ein wichtiger Beitrag, den ich heute mitbringen wollte. Aber ich finde auch krass, also ich weiß nicht, ob du dich dran erinnerst, 2014 ist ein sehr bekanntes Trans-Cover in die Weltöffentlichkeit gegangen, und zwar beim Time Magazine. Erinnerst du dich daran?
Mit Caitlyn Jenner?
Nee, mit Laverne Cox.
Ach so, ja, richtig, ja.
Das war 2014 und der Titel damals hieß, warte, ich muss es gerade nochmal raussuchen, auf dem Cover der Time stand The Transgender Tipping Point, also der Wendepunkt für Transgender. Und dieser Moment damals, 2014, wird weithin als der Wendepunkt für die Darstellung von Transpersonen in den Medien angesehen. Mhm. Und ich finde, das ist ganz ähnlich zu dem, was wir jetzt eben mit der Sprache hatten. Das ist ja gerade mal 11 Jahre her. Also 2014 wurde damit sozusagen das Thema geöffnet und sichtbar gemacht. Und zwar auf einem Kaliber oder Level, was bisher einfach noch nicht existierte. Und jetzt 11 Jahre später wird wieder ein Cover gemacht, aber das sozusagen aufrecht stehen bleiben will, ne, in dem Fall. Aber in einem kulturellen Kontext, der eigentlich alle Türen gerade versucht zuzumachen. Und das finde ich total krass, weil in Bezug auf das, was du eben mit der Sprache in deinem Teil sozusagen gesagt hast, ist es ja auch nur ganz kurz, dass wir zwischen einer sprachlichen Öffnung, die auch gesellschaftlich akzeptiert und behördlich akzeptiert war, gerade in eine Richtung gehen, in der das gesellschaftlich verpönter, bekämpfter, kriminalisiert wird, regelrecht.
Ja, und das Problem ist, dass das hier so nach Deutschland überschwappt und dass das übernommen wird, dieser Kulturkampf. Mhm. Also ich weiß, ich fand das so spannend, weil du gerade gesagt hast, das hat 2014 begonnen. Gleichzeitig haben auch diese Hardcore-Religiösen in den USA 2014 beschlossen, sich aktiv gegen die Trans-Community zu engagieren. Und 2015 kamen die ersten Gesetze und Verordnungen, die das Leben von Transpersonen schwerer gemacht haben. Und mit dem Ziel, darauf hinzuarbeiten, also irgendwann das quasi aus der öffentlichen Sichtbarkeit komplett verschwinden zu lassen. Und es war 2014, kam dieser Beschluss, 2015 die ersten Gesetze. Und 2025 hat Trump dann gesagt, es gibt nur noch 2 Geschlechter, Punkt.
Genau.
Und damit war dann quasi so der Höhepunkt erreicht. Und genau diese, ich sag mal, religiösen Gruppierungen haben sich auch vorgenommen, sich aktiv gegen Schwangerschaftsabbrüche auszusprechen, und haben dann 2023, glaube ich, kam die Supreme Court Urteil, und die haben jetzt im Juni einen Beschluss gefasst, dass sie die gleichgeschlechtliche Ehe bekämpfen wollen. Und kaum war der Beschluss gefasst, also ich glaube gerade mal einen Monat später, kam dann die erste Person, die den Supreme Court in den USA angerufen hat. Und es soll jetzt im Herbst irgendwann die Entscheidung darüber fallen, ob man diesen Fall der gleichgeschlechtlichen Ehe in den USA nochmal neu aufmacht. Also die Abstände.
Wow, da kriege ich gerade richtig, siehst du das? Ich kriege gerade richtig Gänsehaut. Das Das erstaunlicherweise ist das irgendwie nicht über meinen Radar gegangen.
Also da gibt es, wir wissen halt auch aus der aus den Studien und so weiter, es gibt Kräfte, die aktiv daran arbeiten, alles was mit Gender-Themen irgendwie zu tun hat, was so die geschlechtlichen Fragen aufwirft, wer darf wen heiraten, ob es geschlechtsangleichende Maßnahmen geben darf, ob es Genderforschung, Frauenforschung und so weiter, alles was mit diesen Themen zu tun hat, dass es da Kräfte gibt, die aktiv daran arbeiten, diese erkämpften Rechte wieder abzubauen. Und das ist das, und das ist das Schlimme an der ganzen Sache.
Ja, das ist so. Mhm.
Ja.
Ja, vielleicht noch ganz kurz die Info. Wie immer, alle hier in unseren Folgen besprochenen Themen und auch vielleicht mal Bildmaterialien oder weiterführenden Informationen, die kommen auch immer in unseren Steady-Newsletter. Soll nicht nur ein Spiegel sein, sondern auch ein Ort, an dem ihr einfach weiterführende Informationen finden könnt.
Genau, ein tieferes Verständnis mit Hintergrundinformationen und so weiter.
Das war das Objekt.
Voll gut.
Kulturtipps, Kulturtipps. Ich freue mich im Übrigen, den Kulturtipp aus der letzten Folge, das Theaterstück Paradiesische Zustände, falls ihr euch erinnert. Also ich habe diesen Kulturtipp auf jeden Fall schon mal befolgt und mir vorgestern Tickets gekauft und gucke mir die Vorstellung am 5. Oktober an und da freue ich mich schon sehr drauf. Aber die heutigen Kulturtipps sind überschaubar. Ich habe einmal einen Podcast-Tipp dabei, den mir ein Freund empfohlen hat. Und für diesen Podcast geht es auch wieder in die USA. Es ist ein 6-teiliger Podcast der New York Times, der sich mit der Geschichte der medizinischen Behandlung von Transjugendlichen befasst.
Cool.
Also wie es mit den Behandlungen überhaupt begann, wie sie das Leben verändert hat und wie rechtliche und auch politische Kämpfe zum Thema in den USA gerade entbrannt sind. Oder nicht gerade, du hast es ja gesagt. Also das läuft ja auch schon alles länger mit. Also ich fand ihn sehr informativ und auch sehr, sehr tief recherchiert und möchte den gerne weiterempfehlen. The Protocol, New York Times, findet ihr da, wo auch Unboxing Trans zu finden ist. In jedem guten Podcast-Geschäft.
Genau.
Und dann habe ich noch eine Ausstellung. Dafür geht's nach Düsseldorf. Also da kannst du auf jeden Fall easy peasy hinkommen. Dort wird ab dem 27. September die Ausstellung Queere Moderne gezeigt, und zwar im K20. Und das soll die erste umfassende Ausstellung in Europa sein, die den bedeutenden Beitrag queerer KünstlerInnen zur Moderne vorstellt. Also es geht um den Zeitraum, oder der Fokus liegt auf der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Über 130 Werke werden zu sehen sein, darunter also querbeet Gemälde, Zeichnungen, Fotografien, Skulptur ist dabei, Filme, Literatur. Also bestimmt ganz spannend. Das ist im K20, das ist die Kunstsammlung Nordrhein-Westfalens in Düsseldorf, und die Ausstellung läuft dann bis Mitte Februar nächsten Jahres.
Mhm.
Genau. Und dann vielleicht noch eine coole Kultur-News, die ich irgendwie im Rahmen meiner Recherche sah. Ich bin zwar selber nicht so auf der Comedy-Spur unterwegs, nicht so mein Thema, wobei ich Caroline Kebekus auch sehr, sehr feiere und Gesell auch sehr mag. Und das in dem Fall ist es ja irgendwie doch auch Comedy. Und zwar hat die britische Comedian Sam Nicoresti, die hat beim Edinburgh Fringe Festival den Preis für die beste Comedy-Show gewonnen. Und das ist die erste Transperson, die diesen Preis bekommen hat. Und also dieser Preis vom Fringe gilt als der Oscars der Comedy. Also das ist auch echt so höchste Auszeichnung. Und in ihrer Show Baby Doomer thematisiert sie ihr Leben als Transfrau. Sam Nicoresti, vielleicht interessant für unsere HörerInnen, die Comedy mögen.
Cool.
Damit mache ich den Sack zu. Ich weiß nicht, ob du noch was hast?
Ich habe was, und zwar ein Film, und der heißt I Want What I Want.
Mm.
Der Film ist, also das Besondere daran ist, der war 1972 von einem Regisseur namens Dexter. Und was ich da so spannend finde, ist die Genauigkeit, mit dem er in der damaligen Zeit eine Transition, die Herausforderungen und so damit beschrieben hat. Da ist eine Transfrau, die sich heimlich irgendwie zu Hause, auch im Elternhaus, hin und wieder mal sich traut, sich auch mal zu Hause irgendwie ja, als Frau zu kleiden und so. Und eines Tages von dem Vater zu Hause entdeckt wird. Und der Vater sie als Schande bezeichnet, beschimpft und ihr auch solche Konversionstherapien nahelegt und so. Und es war in der Zeit, gab es in den UK war das, noch nicht diesen Gender Recognition Act, wo man offiziell die Möglichkeit hatte, den Geschlechtsantrag anerkennen zu lassen. Und deshalb finde ich das so spannend, dass sich das damals schon so genau mit diesen Problemen, mit den Herausforderungen auseinandergesetzt wurde. Und finde ich einen ganz spannenden Film. Ich habe vor 3-4 Jahren, glaube ich, mal eine Rezension darüber geschrieben. Und der Film ist kostenlos bei YouTube, kann man sich den anschauen.
Ich wollte dich gerade fragen. Ah, super. Mhm.
Also den würde ich auf jeden Fall auch in den ZD-Newsletter verlinken. Und auch den Artikel, den ich damals mal dazu geschrieben habe, das war eines der ersten, also dieser Film ist jetzt, ich habe zum 50. Jahr, Jubiläum, habe ich einen Artikel dazu geschrieben. Und den Film fand ich so stark und ja, das würde ich gerne weiterempfehlen. Und dann gibt es auch noch eine weitere Ausstellung, die gerade in Berlin gastiert, und zwar im Kunstverein Tiergarten.
Ich war auf der Opening-Veranstaltung.
Echt?
Ja.
The Line Between Us?
Ich weiß gar nicht mehr, wie der Titel war, aber es ist organisiert von einem Bekannten von mir und sehr, sehr viele Freunde von mir waren da vor Ort. Ich wusste nur, ehrlich gesagt, nicht, wie lange läuft denn die noch?
Und die läuft bis zum 1.11.2025 läuft die noch.
Ach so. Shame on me. Ich hatte gedacht, dass die nur so 2-3 Wochen ist, deswegen habe ich die gar nicht mit in meine Kultur-News mit in Erwägung gezogen.
Alles gut. Also da geht's halt um den gesellschaftlichen Umgang der queeren Community, ob das ein Gradmesser für unsere Demokratie ist. Und da wird halt auch das Thema gerade Gewalt gegen queere Menschen thematisiert. Ich habe selber noch nicht gesehen, aber ich habe halt nur die Ankündigung mitbekommen. Und weil es gerade so eine große Herausforderung für die queere Community ist, dass der, wir erleben gerade so einen Backlash und finde es gerade ganz wichtig, über Queerfeindlichkeit zu sprechen und das auch irgendwie zu thematisieren. Und deshalb ist mir das zufällig in die Timeline gespült worden. Dann dachte ich, das finde ich ganz gut, ganz stark und würde das gerne bei uns in die Kultur-News mit aufnehmen.
Vielen Dank. Also auf den Film bin ich sehr gespannt und ja, die Infos findet ihr natürlich da, wo alle Infos sind, im Steady Newsletter.
Und dann kommen wir zu unseren Preisen. Wir haben vorhin über die ganzen Genderverbote gesprochen und das Angstkatzenhäschen geht heute an die CDU in Hessen. Sie haben nämlich noch bevor, als da eine neue Regierung gewählt wurde, und dann gibt es ja immer erst Sondierungsgespräche, bevor man eine Koalition bildet und so weiter. Und die haben zur Bedingung gemacht, wir verhandeln mit euch erst über eine Koalition, wenn ihr unseren Genderverboten zustimmt.
What the fuck?
Und das habe ich gedacht, das kann doch nicht sein, dass man, ich sag mal, vernünftige Politik mit allen Herausforderungen, die wir gerade haben, mit Rente und Kriegstreiberei und alles Mögliche, dass man so etwas zur Bedingung macht, um überhaupt in eine Koalition zu gehen. Und das finde ich so widerlich, dass ich gedacht habe, die CDU Hessen hat es verdient.
Also ich muss sagen, die CDU hat hier echt einen heißen Spot in unserer Rubrik, ne? Die ist, glaube ich, in jeder Folge jetzt hier schon auf dem Sessel gesessen. Einmal wurde sie mit Applaus belegt. Da ging es um die...
Das war die LSU, genau, richtig. Das waren die Lesben und Schwulen der Union.
Genau. Aber letztes Mal hat Frau Klöckner hat neulich ihr Fett bei uns abbekommen, verdienterweise. Und jetzt die CDU Hessen, ja.
Ich würde eigentlich gar nicht gerne auch irgendwie die Leute von der AfD nominieren, aber ich möchte denen gar keine Stimme geben. Und bei denen wissen wir alle, dass es, ich sag mal, keine Menschenfreunde sind.
Ja.
Und bei der Union hat man oft immer noch so das Gefühl, ja, die sind ja demokratisch und gehören zur Mitte und so weiter. Und da finde ich es halt, glaube ich, deshalb umso wichtiger, da genauer hinzuschauen. Und das sind halt diejenigen, die auch viel an der Regierung sind und so. Und wahrscheinlich deshalb mehr auf, oder mir zumindest mal mehr auffallen. Mit der AfD beschäftige ich mich so gut wie gar nicht.
Okay, wer kriegt heute wirklich einen Applaus von uns?
Den goldenen Blumenstrauß möchte ich heute der TIN Rechtshilfe geben. Die TIN-Rechtshilfe ist eine, ich weiß gar nicht, ob die ein Verein sind. Ich glaube, das ist ein loser Zusammenschluss von Personen, die sich rechtlich mit trans- und nicht-binären Themen auseinandersetzen und Personen unterstützen, die, ich sag mal, klagen möchten oder misgendert wurden oder irgendwo diskriminiert wurden. Und die haben jetzt gerade ein ganz frisches Urteil erstritten, in diesem Urteil wird Misgendern bestraft. Und zwar, es gibt ja so ein tolles Hetzportal News, N-I-U-S. Mhm. Das ist der Julian Reichelt, der früher bei der BILD Chefredakteur ja. bei der BILD war und jetzt dieses Hetzportal News leitet. Und die hetzen in der Vergangenheit immer häufiger gegen Transpersonen.
Und bei dessen Finanzier die Klöckner neulich auf irgendeiner Sommerparty war.
Genau. Und also News hat eine Person, die im Fitnessstudio als Frau, eine Transfrau, die sich im Fitnessstudio angemeldet hat, die haben darüber geschrieben und haben halt bewusst Begriffe genutzt wie Mann in Damenbekleidung oder Herr Transfrau oder dieses Wortspiel Mitgliedschaft. Ach. So, also so richtig widerliche Sachen und dagegen ist diese Person vorgegangen mit der TIN-Rechtshilfe und die haben gewonnen.
Und der unsägliche Reichelt muss jetzt 6.000 Euro abdrücken. Ich wünschte, es wäre noch eine Null dran, aber...
Genau. Aber weil die TIN-Rechtshilfe sich so für trans- und nicht-binäre Menschen engagiert und deshalb möchte ich denen gerne den goldenen Blumenstrauß heute verleihen.
Ja, voll gut, die sichtbar zu machen. Toll.
Ja. So, und damit sind wir auch schon am Ende angekommen für heute.
Ja, es hat gerade irgendwie so ein bisschen Sendung mit der Maus-Vibes oder wie oder welche...
Die Sandmännchen.
Vielleicht, ja.
Auf jeden Fall sind wir am Ende angekommen. Ich danke dir ganz herzlich für die tolle Unterhaltung mal wieder und für die Erweiterung meines Horizonts. Ich hoffe, ich konnte deinen Horizont auch ein bisschen erweitern.
Definitiv.
Und das macht immer wieder Spaß hier. Also ich lerne ja auch sehr viel. Also gerade so bei den ganzen Recherchen, die ich dann mache oder die wir beide machen und uns dann gegenseitig so präsentieren. Und ich muss nochmal betonen, es gab ja mal die Aussage, ob das auch wirklich alles, ob das nicht gespielt ist. Gerade so, wenn die E-Mail reinkommt. Das ist wirklich gerade in dem Moment, das ist alles unvorbereitet und wir wissen nicht, was wir einander präsentieren. Und deshalb macht das Ganze so spannend und so spaßig.
Finde ich auch.
Ich habe da richtig Freude dran.
Mir macht das auch total Spaß und ich freue mich immer, wenn wir uns sehen.
Wir hören uns wieder in 4 Wochen. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss, Julia. Habt noch einen schönen Tag. Bis bald. Tschüss.
Bis dann. Tschüss.